Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Weswegen ihr jetzt denkt, ob dieses Video auf zweifacher Geschwindigkeit ist, dann liegt ihr falsch, denn es geht heute um die Zeit. Und die Zeit ist knapp, denn alle haben keine Zeit. Die Zeit läuft uns aus, die Welt flutet, alles ist wird teurer. Die Hitze bringt uns alle um. Aber in unserem Hobby muss es ja nicht immer schnell gehen. Vielleicht ist manchmal ein bisschen Geschwindigkeit doch angesagt. Und genau um dieses Thema geht's heute. Geschwindigkeit, Ruhe und natürlich die schnellen Momente im Leben. Für alle, die fast leben.
Okay.
Und unsere schneller Spieler, Fritz, stellt sich als erstes vor.
Oh Gott, ich wollte jetzt so diesen Hallo beim Commander. Aber ich glaube, dass wir die Leute jetzt schon mit... Du hast die One-Man-Show abgezogen. Ich bin absolut beeindruckt. Es ist sehr schön geworden und sehr lustig.
Fantastisch, Freddy. Und hi.
Es ist Jochen.
Ja. Ich bin Jochen.
Hi, Jochen.
Ich bin heute die Person, die für die
einzige
verbrecherische Skript zuständig ist. Ja, wie Freddy schon gesagt hat, es geht so ein bisschen um den Dienst, den ihr an anderen, an euren Mitspielern vollbringen könnt. Nämlich, wie sorgt man dafür, dass nicht jeder Zug 5 Stunden dauert und am Ende die Leute sagen, ach, das ist Jochen. Möchte ich mit Jochen noch ins Spiel spielen oder gehe ich ein Bier trinken? Ich gehe direkt ein Bier trinken.
Kann ich es mir zeitlich leisten, mit Jochen noch ein Spiel zu spielen?
Ja.
Ich würde gerne, aber nächste Woche muss ich einen wichtigen Termin wahrnehmen. Nein, also natürlich wollen wir nicht jetzt hier irgendwie sagen, dass man überhaupt keine Zeit mehr für Commander aufwenden kann und darf. Im Gegenteil, also das vielleicht so als kleiner Disclaimer am Anfang. Wir reden heute darüber, wie das ist mit Zeit. Also jetzt wirklich so die tatsächliche Zeit, die man im Commander für seine Züge braucht. Die kann nämlich manchmal durchaus dauern. Die darf auch manchmal dauern. Es gibt aber doch, glaube ich, immer wieder ganz gute kleine Kniffe, die man sich so angewöhnen kann, um mal ja auch nicht ewig, also wo man so ein paar kleine Shortcuts und Abkürzungen machen kann und dann schafft man vielleicht ein Spiel mehr am Abend und alle sind noch ein bisschen glücklicher.
Ja, und das in einem Format, wo es sowieso schon, also wenn man über das Problem spricht, dass vielleicht Züge zu lange dauern, da muss man ja sagen, dass das nicht in einem Standardumfeld passiert, sondern es geht jetzt um Commander und da geht sowieso schon alles meistens ein bisschen gemächlicher zu. Also ist lang da auch nochmal anders als lang. Nicht überall, aber in den meisten Fällen, die wir jetzt so mal als Problem dann auch thematisieren wollen.
Genau, denn... So, mach du gerne.
Wir müssen heute so ein bisschen wieder in den Vibe kommen, ne? Nach diesem Wild Ride of an Intro... Aber Freddy, bitte, nach Ihnen.
Gut. Es geht ja nicht immer hier darum, wie lang ein Zug ist, aber es ist trotzdem sehr wichtig, weswegen wir das diskutieren. Denn am Ende vom Tag, wir sind alle 4 Spieler und Spielerinnen, die an einem Tisch dann sind. Und wenn halt eine Person sehr viel Zeit aufnimmt, hat es halt auch noch ein paar psychologische Probleme, weswegen sogar Karten gebannt worden sind, wie Paradox Engine. Einfach bloß, weil diese Karte so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es eigentlich eine relativ langweilige Situation in vielen Spielen ist, auch wenn unabhängig, wie stark die Karte eigentlich ist.
Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt zu den Einzelheiten kommen, was man, also diese einzelnen Abkürzungen und all diese Sachen, warum ist die Länge der Züge überhaupt so ein Thema im Commander? Ich glaube, das hat 2 Gründe. Zum einen liegt es halt im Format in sich angelegt so. Commander hat extrem komplexe Board States und manchmal sind die Entscheidungen wirklich super, super kompliziert und ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerade so am Ende des Spiels bei diesem einen entscheidenden Spielzug oder vermeintlichen entscheidenden Spielzug durchaus auch mal ganz tief in den Think Tank hineingeht, um länger mal nachzudenken, weil man halt diese Entscheidungen ins Unendliche durchmodellieren kann. Ne? Also das ist halt wirklich wie bei so einer Schachweltmeisterschaft, was ja auch immer total faszinierend ist, wenn ja Magnus Carlsen oder sonst jemand da stundenlang vor dem Schachbrett sitzt und du weißt einfach so, der ist jetzt schon so 5 oder 6 oder 37 Züge in der Zukunft. Und das ist ja auch was total oft beim Commander passiert und ja auch eigentlich was total Geiles ist. Also ich meine, es passiert ja in Standardformaten oder anderen 1-gegen-1-Formaten ja genauso. im Commander ist es dann oft noch so ein bisschen, es gibt mehr Moving Pieces an Bord. Und ich finde das also auch total gerechtfertigt, dass sowas mal passiert. Gerade wenn es dann ein Zug ist, der wirklich sich stark auswirken kann. Aber es gibt ja auch noch die, also das ist das eine, wenn man einfach über so eine Frage wirklich mal lang nachdenken muss. Das andere ist halt, keine Ahnung, wenn man einfach sich ablenken lässt und nebenher irgendwie alle möglichen Sachen erzählt, das ist ja auch okay, finde ich. Also das kommt dann immer so ein bisschen auf die Geschmackssache an, ob man das mag oder nicht oder wie der Vibe in der Gruppe ist. Und das dritte ist halt, wenn man Decks spielt, die per se einfach sehr, sehr lange Züge machen, was dann, glaube ich, nervig werden kann. Da reden wir dann nachher davon, Stichwort Paradox Engine, wenn irgendwie ich 10.000 Mal cantrippe, aber am Ende des Zuges eigentlich nicht wirklich den Board State verändert habe und eigentlich auch nicht wirklich mir ein Board Advantage herausgearbeitet habe.
Es gibt noch eine Sache, die kommt im Commander dazu, die in One-on-One-Magic nicht dazu kommt, die Züge auch länger machen kann. Abseits vom Nachdenken, was, Disclaimer, jeder immer darf, weil man will ja auch gewinnen und muss sich nicht reindrängen lassen in irgendwelche
genau.
seltsamen Entscheidungen, die dann schlecht für einen sind. Aber was noch dazu kommt beim Commander, es kann auch mal einen Zug geben, der spielerisch vielleicht hat er nur eine einzige Interaktion, ich zerstöre irgendwas auf dem Board, aber der dauert in Zeit einfach lang, weil der soziale Faktor reinkommt. Man kann diskutieren, man kann Deals machen und schon ist man bei, ich spiele einen Swords to Plowshares, bei vielleicht irgendwie 5 Minuten erhitzter Diskussion. Und das ist ja auch cool, aber dann ist halt, also wenn der Zug dann so lang ist, okay, aber wenn dann der Zug einfach so jedes Mal, wenn man jedes Mal sagt.
Wobei, gerade bei sowas kann man ja jetzt nicht die einzelne Person wirklich dafür verantwortlich machen, sondern das ist ja dann wirklich so eine Gruppendynamik am Tisch, dass länger eben ausgehandelt wird und so. Und das ist ja auch was total Cooles. Also das ist ja gerade für mich eine der Sachen, die den Reiz an dem Format ausmachen, dass man nicht einfach nur so Hardcore-Turniermäßig so schweigend vor sich hinspielt oder wie auf Arena gegen irgendeinen anonymen Menschen an einem anderen PC, sondern dass ich wirklich in einem sozialen Setting bin und in der Interaktion auch irgendwie miteinander zu tun habe und Dinge aushandeln muss und so.
Deals passieren auch in CEDH. Das ist einfach auch an Multiplayer-Formaten allgemein geschuldet.
Achso, das habe ich jetzt nicht gemeint, genau. Also,
Nein, natürlich. Ich wollte es bloß noch kurz allgemein erwähnen. Mhm. Aber das Wichtige ist halt auch wirklich, dass man es mit den Deals nicht unbedingt übertreibt, weil zum Beispiel, wenn drei Parteien diskutieren, wo das hingeht, die vierte schaut nebenan und wenn viermal die ausgetappte Partei dran ist, dann wird die echt keinen Spaß mehr haben. Also, weil die halt keine Entscheidungsmacht hat, mehr oder weniger. Selbst mit Worten oder sowas.
Das stimmt natürlich.
Genau. Und wenn wir schon mal über Entscheidungsmacht gehen, dann gehen wir doch mal direkt ins Thema, weswegen es eigentlich ein Problem ist. Und Solitär ist damit verbunden, dass ein oder mehrere Spieler keine Entscheidungsmacht haben. Das ist genau, weswegen der Zeitfaktor so wichtig ist in Mehrspielerrunden. Wenn eben eine Person, sagen wir mal, sehr kurze Züge hat und einfach nur da sitzt, dann spielt sie relativ wenig im Gegensatz zum Beispiel zu jemandem, der halt versucht, in kleinsten möglichen Dingen immer wieder zu überlegen, zu stormen. Weil eine Person, die sagt, okay, ich habe halt jetzt eine langsame Hand gehalten, ich kann halt bis Turn 3 nichts machen. Und dann sind die ersten zwei Leute schon da und überlegen, was ihre Two-Drops sind und ob sie eine Mystic Remora spielen sollen, jetzt schon oder warten. Dann kann das direkt von Anfang an eigentlich schon ein ziemlicher Negativfaktor für eine Person sein und auch für ein bisschen Zwiespalt in der Gruppe.
Aber ganz kurz, meinst du mit Solitär jetzt tatsächlich ein Deck, das eben super viele Cantrips hat? Also sowas irgendwie wie Joyra oder Tesha oder so? Oder meinst du mit Solitär tatsächlich auch wirklich an einem einzelnen Entscheidungspunkt einfach nicht zu Potte kommen und sogar am Anfang vom Spiel ewig Priority halten über Entscheidungen, die vielleicht jetzt noch nicht so extreme Konsequenzen haben werden?
Ich meine tatsächlich beides. Hat nämlich den gleichen negativen Effekt aufs Spiel und aufs Spielgeschehen. Wenn die Entscheidungspunkte, also wie gesagt, jeder darf überlegen, aber wenn es an Punkten gemacht wird, die halt tatsächlich kaum eine Entscheidungskraft haben oder wo der Ausgang so minimal ist und da bereits zu viel Zeit verbracht wird, dann hat es halt diesen negativen Effekt auf dem ganzen Tisch, dass halt auch Leute entweder rauszonen, irgendwann aufhören, Dinge zu tracken oder einfach sagen, du brauchst mir zu lang, du hast als letztes eine Aktion gemacht, ich hau dich, weil du als letztes eine Aktion gemacht hast. Es kann einerseits taktisch fatal sein, aber weswegen ist es taktisch fatal? Weil man halt tatsächlich auch wirklich die Leute in eine angespannte Lage bringt, wo sie sagen wollen, mach mal bitte schneller, spiel mal bitte ein bisschen schneller. Aber eigentlich will man das nicht so sagen. Und das ist oft was ich halt bemerke bei Leuten, die halt schon früh Turn 2 anfangen nachzudenken. Das zieht sich tatsächlich bis zum Ende vom Spiel durch. Dass da so, wenn man direkt von Anfang so ein langsames Tempo setzt, dass das halt einfach, ja, wie gesagt, es ist der erste Eindruck, der bleibt.
Wollen wir vielleicht ganz kurz dann am Anfang erst nochmal diese soziale Komponente besprechen, bevor wir dann wirklich zu den Deckbau-Typen kommen, die dann die mechanisch längere Züge manchmal haben. Wir haben ja jetzt schon relativ viel dazu gesagt, also wirklich so nachdenken ist absolut legitim. Ich glaube, das ist wirklich nicht, was wir sagen wollen. Die Frage ist immer so ein bisschen, ob man sich das Nachdenken vielleicht aufhebt für die Momente, wo es wirklich, wirklich drauf ankommt. Also, ob ich jetzt am Anfang, ja, irgendwie, jetzt mal wirklich super banales Beispiel, ob ich jetzt irgendwie zuerst mein Rakdos-Signet und dann mein Solring lege oder erst mein Solring und mein Rakdos-Signet, ist vielleicht nicht die krasseste Entscheidung im Zug 2 oder 3. So, das ist vielleicht jetzt nicht das Sequencing, wo es wirklich auf alles ankommt. Also mal wirklich so ganz dämlich gesagt. Und aber am Ende, wo ich wirklich weiß, okay, das ist jetzt der eine Make-it-oder-Break-it-Zug, da bin ich der Meinung, da darf man dann wirklich ein bisschen Zeit dafür benutzen, aber auch da sollte man sich bedenken, dass man letztlich halt nicht 100% alles überblicken kann und man kann es auch manchmal auch mit nochmal 10 Minuten nachdenken nicht ausschließen, dass man sich nicht doch falsch entscheidet und manchmal muss man dann auch einfach Mut haben, finde ich, möglicherweise auch einfach die Entscheidung zu treffen, selbst wenn sie am Ende nicht die richtige ist und es zu riskieren, dass man einen Spielfehler macht oder dass man irgendwie einen suboptimalen Zug macht, weil halt man dann doch irgendwie mit anderen Menschen am Tisch sitzt und man kann halt nicht, also es lässt sich halt nicht, irgendwann muss man einfach raus und sagen, okay, gut, dann spiele ich das jetzt so und ich tappe meinen Mana so und ich lasse mir jetzt nicht noch was übrig oder ich lasse mir was übrig, aber kann das dann nicht spielen und dann ist das die Entscheidung, die ich halt machen muss. Aber das ist wirklich, glaube ich, was sowieso erst am Ende vom Spiel dann meistens relevant ist. Und am Anfang vom Spiel, glaube ich, kann man wirklich sich angewöhnen, einfach mal teilweise auch ein bisschen looser und faster zu spielen.
Ja, also das sehe ich auch so. Klar, liegt einfach in der Natur der Sache, dass man am Ende ein bisschen länger braucht, weil es da halt, da geht es ja auf das zu, was man haben will, nämlich den Sieg. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich einen einfachen Schlachtplan überlegt, weil im Grunde hat man ja jetzt auch einfach, wenn niemand besonders lange braucht, hat man ja eine gewisse Anzahl an Minuten, bis man wieder dran ist, einfach durch diese Mehrspielermechanik. Und dann kann man es ja machen, wie das vielleicht auch schon große Strategen der Weltgeschichte gemacht haben. Man kann sich mal so grob den bestmöglichen Plan zurechtlegen. Man sieht ja, was man selber hat. Dann kann man immer noch sagen, okay, wenn das jetzt alles so bleibt, wie es ist, dann habe ich das und das und das. Dann kann ich dieses Sequencing machen und das spielen. Das sieht man ja, dazu muss man ja nichts weitermachen als sein Board anschauen und die eigene Hand anschauen. Das verkürzt, finde ich, schon mal sehr viele Sachen. Weil wenn man dran ist, ist, als ob man wie von Teferi frisch reingefaced wird, das dauert dann natürlich schon lang, wenn man sich so gar keine Gedanken darüber macht, nicht mal über die Dinge, die man absolut beeinflussen kann, nämlich was man selber für Ressourcen besitzt.
Man darf durchaus auch in anderen Zügen von anderen Leuten über den eigenen Zug nachdenken, den man dann machen will und sich da schon mal was zurechtlegen und dann kann man ja immer noch auf veränderte Tatsachen reagieren. Das ist das eine. Und das andere ist auch wirklich, wenn ich einfach ein bisschen schneller spiele, also mal ganz generell gesagt, wenn ich jetzt Anfängerin bin, natürlich darf ich dann auch am Anfang noch nachdenken. Also das wollen wir auch überhaupt nicht sagen. Wenn man wirklich einfach die Regeln noch mal ein bisschen sich vergegenwärtigen muss, dann by all means und so. Und man darf dann wirklich auch fragen, ob man das richtige Play macht und so. Da finde ich, also sollte man uns auf gar keinen Fall falsch verstehen. Da haben wir absolute Toleranz. Ich glaube, das hat auch jeder. Aber wenn man dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt so halbwegs die Grundprinzipien verstanden, und ich will aber auf gar keinen Fall irgendwelche Spielfehler machen. Manchmal ist es auch okay, am Anfang mal ein paar Spielfehler zu machen im Spiel und dann halt aus diesen Fehlern zu lernen und dann einfach ein weiteres Spiel zu machen. Und dann hat man dadurch vielleicht letztlich mehr gelernt über Magic und mehr irgendwie sein Spiel verbessert, als dass man irgendwie extrem versucht hat, jede einzelne Entscheidung im Spiel, die man trifft, zu optimieren.
Ja. Zögerlich zu sein heilt man nämlich in den allermeisten Fällen nicht dadurch, dass man zögerlich ist. Weil dann bleibt man einfach so, wie man ist. Es ist ja okay, wenn man generell ein eher abwägender Typ ist, aber wenn man selber merkt, dass man einfach auch bei einfacheren Entscheidungen vielleicht ein bisschen sehr skeptisch ist, obwohl das jetzt nicht so den großen Impact haben kann, dann ist es, glaube ich, auch für einen selber als Spieler besser, wenn man sich dann mal dazu anhält, wie Fritz gesagt hat, einfach reinzugehen, weil sonst wird man ja einfach nur noch langsamer und zögerlicher, und ich glaube, das ist dann irgendwann an einem Punkt, wo man wahrscheinlich selber sich drüber ärgert, wenn man sich ganz viele Gedanken macht über was eigentlich nicht so viele Gedanken erfordert.
Ja, wichtig ist aber jetzt, dass hier geredet wird von, ihr macht den optimalen Play, weil ihr lange überlegt. Ich bin halt das jemand, der halt mittlerweile verschiedene Control-Decks aus verschiedenen, auch schnelleren Spielen als Magic angezogen hat, und ich tendiere eigentlich immer sehr zu Control-Decks. Und falls jemand mit mir Control-Decks spielt, der weiß, dass ich Entscheidungen sehr schnell treffe. Denn meistens sind die Entscheidungen, die man überlegt, die falschen. Oft hat man eben schon Intuition. Man versucht Leute schon, bevor sie ihren Move haben, auf verschiedene Karten und Kartensequenzen zu trimmen. Das ist natürlich ein bisschen schwer, insbesondere in einem Format wie Commander, wo so viel aufgeht. Aber tatsächlich gibt's nichts Besseres, als so dieses Bauchgefühl und diese erste Entscheidung zu entwickeln. Und wenn man auch mal in eine Falle tappt, wenn man mal wirklich den Fehler macht, man überlegt sehr lange, tritt in den Fehler, dann macht einen speziellen Play und hat dann trotzdem den Fehler, dann merkt man sich den nicht so leicht wie dieses Response von ich mach's, ah, das war ein Fehler, ich werde sofort bestraft. Dieses Instant Response und Instant Regret ist ja sogar eine wichtige Lernmethode, die wir haben, weil wir sehen direkt, wo wir das falsch gemacht haben, weswegen wir das falsch gemacht haben. Wir haben die Analyse und werden so lernen so tatsächlich aus dem Fehler. Wenn wir, wie gesagt, alles überanalysieren, dann sind wir halt an dem Zeitpunkt von so, ah, okay, ich hätte halt das machen müssen, aber ich verstehe nicht, weswegen ich eigentlich den Play gemacht habe, weswegen es passiert ist. Und ich finde, es ist schneller zu spielen, hat tatsächlich einen stärkeren Lerneffekt als langsamer.
Ja, und ich glaube auch, also mein abschließendes Wort dazu, also zu dieser sozialen und zu dieser kognitiven Komponente wäre wahrscheinlich, dass ich für mich, und vielleicht findet ihr es nützlich für euch, find's besser, wenn man in einem Spiel mal ein bisschen mehr wagt, und dann kann man sich immer noch, wenn man 2 Stunden gespielt hat oder 3, kann man sich immer noch danach, bevor man einschläft, noch mal eine halbe Stunde meinetwegen Gedanken machen, wo hätte man was besser machen können, und dann schläft man und das ganze Ding ist irgendwo im Hirn verankert, und beim nächsten Mal macht man es dann vielleicht besser. Dann hat man nämlich ein cooles Spiel gehabt und hat vielleicht noch die Chance, was zu lernen, und hatte nicht ein Spiel, wo man alles zerdacht hat. Und dann, wie Freddy gesagt hat, kommt man gar nicht so richtig zu einem Schluss, weil das ganze Gehirn schwurbelt vor irgendwelcher wahrscheinlich nicht getroffenen Entscheidung, weil es gibt ja viel zu viele.
Ja, mein letztes Wort oder Fazit zu diesem Abschnitt wäre, zum einen eben auch wirklich so diesen Mut, Fehler zu machen, kann ich nur unterschreiben, muss ich, glaube ich, mir auch selber so ein bisschen immer mal wieder selber vor Augen rufen, weil ich auch jemand bin, der schon so einen gewissen Perfektionismus sehr, sehr lange hatte im Commander. Mittlerweile ist ein bisschen besser geworden. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt halt sehr, sehr viele auch ganz kleine Angewohnheiten, die man sich einfach angewöhnen kann und dadurch ein bisschen schneller spielt. Das eine ist das, so sich den eigenen Zug schon so ein bisschen zurechtlegen, während die anderen Leute dran sind. Das andere ist halt tatsächlich dann schon Ramp Fetchlander zum Beispiel einfach dann am Anfang zu machen. Das ist In bestimmten kompetitiven Situationen macht das Sinn, damit zu warten, oder, also, keine Ahnung, manchmal gibt's einen wirklich guten mechanischen Grund, weil man irgendwie Top-Deck-Manipulation spielt und da einen bestimmten Grund hat, sein Deck an einem bestimmten Punkt erst mischen zu wollen oder so. Aber wenn's wirklich noch ganz am Anfang vom Spiel ist, in vielen, vielen in vielen, vielen Fällen, wenn ich meine Terramorphic Expanse Turn 1 lege, dann crack ich die halt sofort und hole mir mein Land und warte nicht bis in den Endstep von dem Spieler vor mir, um mir irgendwelche imaginären Optionen offen zu halten. Also das sind, glaube ich, so Sachen, die man auch einfach mit ein bisschen Gewohnheit mit der Zeit einfach ja merkt und sich dann machen kann. So, und ich glaube, so Commander, dadurch, dass es ein soziales Format ist, ist wirklich so, wenn man in einer Situation ist, wo ich so ein Prozentpunkt Effizienz und keine Ahnung, optimaleres Play versus ein Prozentpunkt ein bisschen schneller und was Shortcutten, dann ist so zu 80% der Spielzeit, die ersten 80% meistens eher das Shortcutten, glaube ich, sinnvoller, und die restlichen 20% kann man sich dann wirklich die optimalen Plays dafür aufheben.
Mein Mantra dafür ist halt einfach, ein 3-Stunden-Spiel könnten auch 3 1-Stunden-Spiele genau sein, und bei 3 1-Stunden-Spiele habe ich 3-mal die Chance zu gewinnen.
So. Das ist doch ein sehr gutes Stichwort, oder Jochen? Und zwar für die Solitär, 3x1-Stunden-Solitärspiel. Also die Cantrip-Decks. Du sagst ja auch, dass du Goblin-Gehirn-Jochen bist. Aber das Lustige ist ja, du hast ja genauso ein absurdes, cantrippiges, ist das Joyra, glaube ich sogar? Oder irgend so ein Deck, wo du
also unfassbar... Es gibt zwei.
Und dieser Vogel da, dieser Kranich.
Ja, ich hab, also genau, das sind so die Decks, die ich jetzt hier in den Shownotes mal so als die, ich meine, es gibt ja auch dieses geflügelte Wort von den Solitär-Decks, drin habe. Ich habe ein Joyra Weatherlight Captain Deck und ein, das was du meinst, ist mein Kaika Ein-Mana-Deck. Genau. Das ist so, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Joyra kurz ist dafür berüchtigt, würde ich sagen. Ist in Izzet-Farben, kostet 2 und blau-rot, hat 3/3 und sagt, whenever you cast a historic spell, draw a card. Das ist jetzt, wenn man, also wenn es jetzt nicht die Karten gäbe, die es so als Historic Cards gibt, nämlich 0-Mana-Artefakte und solche Späße, dann wäre das überhaupt gar kein Problem, denn dann hat man ja nur eine begrenzte Menge von Mana und dann ist der Zug halt aus, man zieht nach. Aber so funktionieren ja solche Decks nicht normalerweise. Man baut ja diese Solitär-Decks nicht so, dass man einmal sein Mana leer spielt, dann gibt man ab. Also über einen sehr langen Zeitraum schon, aber das ist, was eigentlich passieren soll, wie man bei Joyra sieht. Man zieht ständig nach, man kriegt neue Ressourcen. Freddy hat sie vorhin schon erwähnt, wenn man dann sowas wie die gebannte Paradox Engine hat, wo jeder neue Spell alles enttappt, dann sind alle deine Mana Rocks wieder da und dann geht der Zug halt elendig lang. Oder wenn man sowas nimmt wie in Mono-Weiß Teshar, Ancestor's Apostle, 2/2 Flieger für insgesamt 4 Mana. Das heißt, immer wenn du einen Historic Spell castest, dann darfst du eine Creature Card mit Mana Value 3 oder weniger vom Friedhof aufs Schlachtfeld bringen. Und das sind halt auch so Decks, die spielt man nicht einfach so, dass man einen Ritter wiederbelebt. Das könnte man schon machen, aber das ist eigentlich nicht, wie diese Commander gespielt werden wollen. Und da ist man halt sehr schnell in so einem Fahrwasser, wo einfach jeder Zug darauf hinausläuft, dass man zwar nicht gewinnt, aber unglaublich viel macht. Und wenn man nicht gewinnt und man macht ganz viel, dann wirkt es für die anderen Leute noch viel länger. Weil, was ist denn jetzt passiert? Ja, Jochen hat 35 Cantrips gespielt, mit Joyra zum Beispiel, hat aber nicht gewonnen. Das heißt, wenn wir ihn jetzt nicht umbringen, dann wird der nächste Zug genauso lang dauern.
Ja. Also es ist so ein bisschen das Gegenteil von unterm Radar fliegen, sondern du fliegst mit so einer richtig großen, fetten Disco-Kugel, die glitzt und
auf dem Radar zu
und hübsch ist, aber eben auch nicht unbedingt per se dazu führt, dass du die Schlacht gewinnst. Nee.
Und es ist anstrengend, muss man dazu sagen. Also man muss diese Art von Decks schon mögen, das ist für einen selber auch eine anstrengende Sache.
Das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen der Fall. Ich mag die ja auch und ich liebe es auch, so Decks zu haben, die so eine gewisse Engine haben und Interaktion. Und ich habe auch ein paar von denen. Aber ich merke, dass ich definitiv nicht ausschließlich solche Decks spielen möchte an einem Abend, weil die halt auch eine Spielerfahrung sind. Also wie gesagt, ich habe das auch, glaube ich, oft genug schon gesagt in unserer Agro-Folge zum Beispiel. Manchmal will ich einfach in die Red Zone und ich will meinen Typen tappen und den Double Strike geben und dann gucken, was passiert und dann den Zug abgeben. Und entweder sind die Leute tot oder ich.
Tatsächlich kommt meine Lage, was diese Decks angeht, auf den Spielerskill an. Wenn du Teshar machst und versuchst, deine Kombos abzuziehen, dann kenn deine Kombos und versuch sie nicht herauszufinden, während du spielst. Das ist tatsächlich was, wo auch Goldfishing und sowas helfen kann. Und wenn du sagst, ich nimm sowas, dann sowas mit, dann hast du als Spieler oder Spielerin auch die Pflicht, deine Kombos zu kennen, deine Kombos ausführen zu können, damit du eben die Zeit der anderen Leute ein bisschen respektierst.
Absolut. Es gibt übrigens noch bei diesen Solitärdecks, die sind ja so, also wenn man erstmal drauf schaut, sind es oft so Decks, wo man seinen eigenen Zug hat. Da wissen dann schon alle, okay, jetzt hat Jochen seinen Shara-Zug, ich gehe einen Kaffee trinken. Im schlimmsten Fall, wenn man nicht beherzigt, dass man die Zeit der anderen auch ein bisschen berücksichtigt. Es gibt ja aber noch diese Erweiterung von solchen Solitärdecks, nämlich es gibt ja durchaus Karten, wie zum Beispiel die Unwinding Clock, ein Artefakt für 4 Mana, das sagt, dass du alle deine Artefakte mit den anderen Spielern mit enttappst in jedem Zug, oder die berüchtigte Seedborn Muse, und das ist schon gefährlich bei normalen Decks, also spielerisch. Das ist auch spielerisch bei Solitärdecks gefährlich, aber aus dem Zeitfaktor, um den es ja heute geht, heißt es im Grunde, dass der solitär spielende Spieler auch in deinem Zug solitär spielt. Und das ist, wenn man dann, wie Freddy gesagt hat, nicht schnell seine Dinge abhandeln kann, dann ist es auch ein bisschen, also das kann an Unverschämtheit grenzen, wenn man in jedem einzelnen Zug einfach 10 Minuten sich da rausnimmt.
Ja, es geht noch viel
und
simpler.
Und dann sagt, ja.
Also es ist ja nicht mal unbedingt so, dass du dann in einem anderen Zug unglaublich viele Aktionen machen kannst, sondern was halt auch passieren kann, und ich muss wirklich sagen, ich habe mir das auch schon zu Schulden kommen lassen, also wirklich will jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber wenn man halt einen Counterspell auf der Hand hat und dann wirklich bei jedem Spell, der gecastet wird, erstmal so 5 Minuten überlegen muss, habe ich eine Response, möchte ich den jetzt countern und so. Und stimmt. Auch das kann manchmal gerechtfertigt sein. So, es kann einfach Situationen geben, wo du dir wirklich überlegen musst, fuck, ich weiß eigentlich, wenn Freddy drankommt, wird er versuchen, ein Game-Winning-Play zu machen. Dafür habe ich mir jetzt extra einen Counterspell aufgehoben. Jetzt kommt auf einmal Jochen um die Ecke und spielt hier seinen fetten roten Spell, der alle Kreaturen übernimmt und ihnen Haste gibt. Den muss ich aber auch countern. Aber mache ich das jetzt und habe dann kein Counterspell mehr bei Freddy? Oder lasse ich es jetzt drauf ankommen, dass vielleicht Jochen vielleicht mich nicht angreift mit allem? Muss kurz nachrechnen. Kann der jetzt eigentlich alle? Hat er genug Lethal für alle am Board? Oder und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann noch ein... So, und dann denkt man quasi so für den anderen Spieler seine Decision Points mit, um zu entscheiden, ob man countert oder nicht. Und schon dauert es ewig. Und dann sagt man, okay, nee, ich lasse es mal drauf ankommen, countert nicht. Und dann kommt Freddy dran und dann überlege ich mir wieder, okay, fuck, counter ich jetzt schon den Spell oder ist das nur ein Bait und so. Also da kann man wirklich extrem viel, da muss man gar nicht 1000 Cantrips auf der Hand haben.
Lustigerweise kann man so Leute erkennen, die noch nie ein Turnier an Time Loss verloren haben.
Oh, das habe ich
weil sie noch nie in einem Turnier gespielt haben.
Doch, ich habe auch schon das eine oder andere Pre-Release oder Friday Night Magic habe ich gedrawt irgendwann, weil wir in die Time gekommen
sind. Ich habe einen YCS-Top verspielt damit damals, als ich noch Yu-Gi-Oh! Gespielt habe.
Da danke ich meinem Goblin-Gehirn. Das kann mir nie passieren. Im Zweifelsfall raste ich aus und gebe den, wie ist das in der BBC-Serie Rome, ist glaube ich, Marc Anton sagt das irgendwann, während der Lessig ein Apfel isst auf seinem Pferd und Octavian neben ihm schwitzend und ängstlich über diese Schlacht da sitzt und so fragt, was gemacht werden muss. Er schaut ihn an, wirft den Apfel über die Schulter und sagt, wenn du im Zweifel bist, greif einfach an.
Ja.
Und das habe ich mir zu Herzen genommen.
Ich weiß gar nicht, was man so viel sagen kann zu diesen Decks, zu diesen Cantrip-Decks oder den anderen. Ich glaube, sie sind so ein bisschen, sie fallen auch unter gute Social Skills und Absprachen. Also zum einen so ein bisschen vor dem Game, so ein bisschen möglicherweise das sogar explizit thematisieren. Ich glaube, es ist nicht ganz so wichtig, das zu thematisieren wie jetzt beim Power Level, aber es schadet sicherlich nicht. Und halt, also insbesondere dann, vielleicht sollte man es schon versuchen zu thematisieren, wenn man die Leute gar nicht kennt, mit denen man zu tun hat. Und wenn man die Leute so ein bisschen kennt, dann kann ich ja einschätzen, ist die Stimmung gerade jetzt so, dass ich dieses Deck mit den vielen Cantrips und den vielen Counterspells und so weiter spiele oder eher weniger. Und also viel mehr, glaube ich, kann man da jetzt nicht dran ändern, weil wenn wirklich man Spaß an dieser Strategie hat und die anderen Leute damit fein sind, dann ist es ja voll in Ordnung und legit, das zu zocken, und dann power to you.
So, und jetzt, wenn wir von den Draw-Go-Control-Decks und von den Solitär-Decks ein bisschen weggehen, gibt es noch die, so das dritte Deck, das gerne mal aus Zeitgründen weniger gern gesehen wird, was halt Stacks ist. Das hat eben oft einen schlechten Ruf, weil Stacks-Effekte kommen von Smokestack, die behindern halt irgendetwas, was eine gewisse Mechanik zu bieten hat. Also wie gesagt, zum Beispiel, man darf nur ein Zauber pro Runde spielen. Irgendetwas wird halt limitiert, begrenzt, und Stacks-Effekte sagen, so wird das Spiel jetzt gespielt. Oft sind die eben auch symmetrisch. Ganz wenige Stacks-Effekte sind tatsächlich asymmetrisch. Es gibt ein paar, Draenith Magistrate etwa, aber meistens sind diese Effekte, die den Spielfluss limitieren, beidseitig, und das führt eben zu Situationen, mit denen Leute nicht bekannt sind, wo man eben zum Überlegen, zum Überdenken angereizt wird sogar. Also der Slowplay existiert, wird nur verstärkt, weil wenn ich nur ein Play pro Runde habe, dann muss ich auch tatsächlich schauen, dass das der stärkste und beste Play in der Runde ist. Und dann hat man dieses Problem, wo, auch wenn es vielleicht nicht die Intention vom Stacks-Spieler oder der Stacks-Spielerin ist, jeder hat diese extra Entscheidungszeit auf einmal. Und noch schlimmer, viele der Stacks-Spieler, Stacks ist ein sehr, sehr schweres Deck. Stacks ist tatsächlich relativ schwer zu spielen, weil man auch ganz gerne mit diesen asymmetrischen Effekten Gegnern helfen kann. Und man wusste es gar nicht, weil man die Spielsituation falsch eingeschätzt hat. Mhm. Und wenn man dann halt noch sowas wie einen Wincon-losen Stacks-Spieler hat, dann sind wir eben bei diesen 3-4 Stunden Spielen, die tatsächlich passieren können.
Ich meine, an Stacks zeigt sich, glaube ich, ganz schön, was so ein bisschen das Problem mit Spielen ist, die ewig dauern von der Zeit her, oder eher so auch das Problem an den Solitärzügen, das Problem an diesem ganzen Counterspell-Nachdenken und halt auch das Problem vielleicht an Stacks für manche Leute, ist, dass wenn ich mir vorstelle, also zumindest jetzt ich, Fritz, ich habe einfach nicht so oft und so viel Zeit, Magic zu spielen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, einmal im Monat oder so, das ist bei mir schon tatsächlich viel, oder sagen wir mal einmal in der Woche, wenn es so war, früher immer, komme ich da hin und ich habe irgendwie 5 Stunden an dem Abend Zeit, um Magic zu spielen. Und wenn in diesen 5 Stunden aber eigentlich ich dann gar nicht wirklich viel Magic spielen kann, oder 2 Stunden davon ich nur da sitze und jemand anderem zugucke, wie er einen ewig langen Zug macht, oder einfach immer nur eine Karte ziehen kann und nichts an Bord kann enttappt werden und so, dann habe ich einfach nicht so unfassbar viel Spaß, weil ich die coolen Sachen, die ich machen möchte, warum ich Magic spiele, warum ich Commander spiele, die halt nicht passieren. Ich glaube, bei Stacks ist das nicht immer automatisch der Fall. Also die Strategie hat immer noch einen extrem schlechten Ruf. Ich glaube, oft dauern die Spiele mit Stacks dann aber auch deswegen so lange, weil alle Leute, also mittlerweile, glaube ich, ist nicht mehr so, weil wenn dann mal ein Stacks-Deck am Tisch ist, dann ist es meistens schon auch irgendwie abgesprochen mit den Leuten. Aber es gab mal früher so eine Ära in Commander, wo dieser ganze Social Contract, wir reden vor dem Spiel darüber, was für eine Art von Erfahrung wir haben wollen, noch nicht so kultiviert war. Und dann war das Stacks-Deck am Tisch, und sobald alle Leute gemerkt haben, fuck, da ist jetzt ein Stacks-Deck, dann haben die Züge allein deswegen so ewig gedauert, weil jeder Spieler, wenn er dran war und gezogen hat, erstmal 2 Minuten sich darüber echauffiert hat, so, oh, jetzt kann ich wieder nichts machen. Danke, Stacks-Deck. Ja, super. Ja, gut, okay. Nee, ich kann wirklich nichts machen. Ja, toll. So, und anstatt also einfach so, okay, draw, go, okay, komm, jetzt lass mal schnell hier in irgendeine Antwort reinziehen. Aber ja.
Das ist ja eigentlich so ein bisschen paradox, weil in der Theorie würde ja zumindest ein gewisses Maß an Stacks würde ja das Spiel beschleunigen, weil es diese relativ große Optionenauswahl halt verengt. Aber weil wir alle Menschen sind, kommt dann halt, ja, wie ihr gesagt habt, wenn ich nur eine Sache machen kann, dann muss ich ja die beste Sache machen. Ist aber, glaube ich, so dieses kleine Paradoxon von, ja, wenn eine Abkürzung eigentlich eine Falle ist, kann, glaube ich, helfen, dass wir mal zu den echten Lösungen kommen, nämlich Abkürzungen, also die keine Fallen sind vor allem. Nicht einfach alles mit Stacks zuballern und dann sagen, ich habe jetzt Solitärdecks unterbunden. Habt ihr wahrscheinlich gemacht, aber dann habt ihr das Problem nur verlagert, und zwar auf alle Leute am Tisch.
Also ich glaube, so, Abkürzungen dann sind nicht die Lösung für alles, aber sag doch mal ein paar, nee, die du vorbereitet hast.
Jochen, ich habe mal eine Frage an dich.
Ja.
Wie viel hat mich das gerade gekostet, dich zu fragen? Gar nichts hat mich das gekostet. Fragen, Fragen, Fragen. Das ist, denke ich, die Nummer 1 Abkürzung.
Stimmt. Ja. Das ist tatsächlich eine, die nicht auf Karten beruht und trotzdem sehr nützlich ist. Man kann nämlich zum Beispiel seinen Siegeszug gerade da haben, wenn man einmal fragt, okay, hat jemand eine Interaktion, die an dieser Stelle mir in die Parade fahren kann? Genau an dieser Stelle, dann ist es die einzige, wo man das aufhalten kann. Das gibt's ja manchmal, dass man sagt, okay, wenn hier jetzt diese Activated Ability nicht unterbrochen wird, dann kann ich euch auf dem Stack besiegen. Das ist, was Freddy, glaube ich, unter anderem gemeint hat, wenn man dann sagt, hier, Freunde der Sonne, ich erkläre es euch kurz, was ich machen will, oder ihr wisst es vielleicht schon, habt ihr was, was das beenden kann? Wenn nicht, seid ihr jetzt tot.
Genau.
Das ist schon mal eine sehr gute und, glaube ich, auch eine der wirksamsten Abkürzungen. Gehört aber in den Bereich von einer, die ich hatte sie mir sogar vorbereitet, das hat Freddy vorhin schon mal ein bisschen genannt. Das ist, kenn dein Deck und vor allem, du musst dein Deck erklären können. Es ist vollkommen okay, wenn du zum Beispiel sagst, ich werde jetzt in deinem Zug, weil es gibt halt einfach diese Sachen, wenn man eine Seedborn Muse hat oder eine Unwinding Clock, ja, und dann sagt, ich würde in deinem Zug jetzt nochmal das machen, was ich gerade mit Teshar gemacht habe. Das kann man nur machen. Man kann nur sagen, ich wiederhole dieses Muster, wenn man es einmal gezeigt hat, finde ich, weil es gibt schon die Gefahr, dass man sich einfach eine coole Combo aus dem Internet sucht und dann sagt, ja, ich habe jetzt hier 3 Karten und habe gewonnen. Und das ist auch für die anderen Spieler ein Hinweis. Man sollte schon die Person, die das sagt, einmal die Combo erklären lassen. Zum einen, weil man dann, wenn man sie nicht kennt, ist es gut, wenn man sie dann kennenlernt. Zum anderen, weil man sieht, ob die andere Person diese Combo überhaupt durchführen kann oder ob die einfach nur irgendwas damit machen würde, denn es passiert durchaus manchmal. Und zum dritten, weil man dann, wie Freddy gesagt hat, nachfragen kann. Wo ist denn da der Einstiegspunkt? Also kann ich jetzt hier dann, kann ich theoretisch was machen oder hier?
Ja, es gibt noch eine andere Spielart von dem, glaube ich, was Freddy gerade gesagt hat. Und zwar Deals und Koordination zwischen den Leuten können durchaus auch ein Faktor sein, der Zeit erspart. Also ich muss nicht unbedingt die Person sein, die jetzt die Table Police ist und die einzige Person ist, die jetzt gegen diesen Alpha-Strike von irgendwie Jochen die Antworten haben muss. Ich kann auch einfach mal fragen, hey Leute, schaut mal, ich kann jetzt hier was machen, ich würde mich aber dann irgendwie verwundbar lassen. Ist es okay für euch, wenn wir jetzt sozusagen dann irgendwie einen kleinen Deal machen, dass ich jetzt diese Bedrohung beantworte und ihr dafür mir nicht irgendwie nächsten Zug in den Rücken fallt und mich, wenn ich ausgetappt bin, irgendwie auslöscht? Weil wenn ihr mir diese Zusage nicht machen könnt, dann muss ich natürlich noch ein bisschen länger darüber abwägen, ob ich jetzt mich hier extende, um diesen Zug aufzuhalten oder nicht. Also in dem Beispiel von vorhin, wenn mir fällt der Name von dem Spell nicht ein, den ich gedacht habe, dieser rote für 5 und 3 rote, du übernimmst alle Kreaturen am Tisch, sie kriegen alle Haste.
Insurrection,
genau. Insurrection, genau. Ja, das ist so, da wäre jetzt zum Beispiel die Frage so, wenn ich dann eben, dann würde ich jetzt Freddy sagen so, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Insurrection countere, gehst du dann für den Win in deinem Zug oder was ist, wo stehen wir hier gerade so? Und dann kann man ja einfach auf die Art und Weise kommunizieren. Und selbst wenn es dann trotzdem ähnlich lang dauert, die Entscheidungen zu treffen, fühlt es sich weniger lang an, weil man nicht einfach nur schweigend da sitzt und die Situationen und die Lines of Play ewig in seinem Kopf rumwälzt und alle anderen, weiß ich nicht, an ihrem Handy Instagram checken, sondern man hat eine soziale Interaktion, man handelt es aus, man redet miteinander und selbst wenn am Ende kein Deal zustande kommt, ist es doch irgendwie mehr Erkenntnisgewinn und mehr Interessantes passiert in dem Moment, in diesen 5 Minuten, wo das gedauert hat, als wenn man versucht, es einfach nur mit sich selber auszumachen.
Man hat für die Spieler mehr Spielzeit und weniger passive Zeit.
Genau.
Also die zum Warten. Und das ist, deswegen meinte ich auch, Fragen ist super wichtig. Es gibt wahrscheinlich 10 Sets bis zum nächsten Jahr. Wenn jemand eine neue Karte spielt, frage ich lieber, also man kann sie natürlich lesen, vielleicht sollte man sie auch lesen. Aber tatsächlich finde ich es viel besser zu fragen, was macht die Karte an der Person, die sie spielt. Erstens, weil die Person dann währenddessen die Zeit hat, nochmal das genau zu erklären, der Game State, der erklärt wird, und dann bereits, was in diesem Zug passieren wird, schon vorausgezogen wird. Weil wenn ich die Karte einfach nimm, lies, muss die andere Person warten, bis es wieder hat, damit sie im Rest vom Zug fortfahren kann. Wenn aber die andere Person, der die Karte gehört, das erklärt und gleichzeitig dann ihr weitergibt, was sie damit vorhat, dann ist auf einmal der ganze Zug schon aufgeklärt und der Zug wird abgespielt. Quasi, der ist ja schon dann in Schlange, in Queue. Und das ist, finde ich, unterschätzt wie Sau, weil das ist tatsächlich was 5 bis 6 Minuten pro Spiel einfach beschleunigen kann.
Und wobei das ich ist da absolut gar nicht. So ein bisschen einhaken würde, in meiner Erfahrung kann es auch genauso zeitsparend sein, wenn ich die Person einfach ihren Zug machen lasse und einfach dann frage, hey, kann ich kurz hier eine Karte sehen? Passt das für dich, wenn die gerade nicht aktiv in irgendwas benötigt wird? Dann lese ich sie mir schnell durch. Die Person kann währenddessen ihren Zug machen und nachdenken. Das, glaube ich, kann genauso auch eine Art von Zeitersparnis sein, aber kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich sehe schon das, was du meinst, finde ich auch durchaus nicht schlecht, gerade wenn man dann, wenn es dazu führt, dass einfach der Zug irgendwie insgesamt vorangeht.
Hat einfach, glaube ich, unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Also das eine, was Freddy gesagt hat oder was ich jetzt vorhin meinte mit hier, jetzt wird eine Combo gefahren, bitte erklär die mir kurz, ich möchte die verstehen. Das ist, da muss man halt in dem Moment sich das erklären lassen. Aber wenn das jetzt einfach eine neue Karte ist, neues Set, Ursa fährt nach Hawaii und da gab es ein neues, geiles, monoblaues Enchantment. Das wird mir kurz erklärt. Dann ist so, wie Fritz gerade gesagt hat, und dann schaue ich es mir einfach während gerade nichts passiert ist, einfach nochmal an. Vielleicht, weil ich es auch kennenlernen will und weil ich mir das einfach nochmal vergegenwärtigen möchte.
Ja.
Also geht beides absolut.
Es gibt noch eine andere Art von Abkürzungen, auf die wir noch ganz kurz eingehen können. Das sind sozusagen die Ingame-Abkürzungen. Also da, die haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Eine ist halt eben jetzt vielleicht nicht bis zum allerletzten Moment zu warten mit dem Fetchland oder mit dem Instant Speed Tutor. Eine andere wäre der berühmte Sakura Tribe Elder oder was ähnliches, also der, für alle, die den nicht kennen, kann er sein, der hat 1-1, kostet 1 und ein Grün, wenn man ihn opfert, kann man sich ein Land aus der Bibliothek getappt ins Spiel bringen und ich glaube, in ganz vielen Playgroups ist es gang und gäbe zu sagen, hey, ich opfer den jetzt, hol schon mal mein Land und lass ihn aber sozusagen, de facto opfer ich ihn erst am Ende vom Zug, damit ich ihn noch als Blocker übrig habe. Ich hole mir das Land aber schon davor, während er noch am Board liegt. So ungefähr.
Man fragt halt einfach, hey, ist es okay, wenn ich kurz Sakura Tribe Elder opfer? Der nächste Angriff auf mich wird einfach geblockt. Ja.
Falls es einen geben würde, genau.
Absolut.
Und ich meine, was gibt's noch für Möglichkeiten, da so ein bisschen zu gucken, dass man bisschen flotter wird, Jochen.
Mehrere Shuffle-Effekte zum Beispiel. Wenn man jetzt weiß, ich habe ein paar Möglichkeiten, wie jetzt was zu machen, das gibt mir was auf die Hand, danach wird geschuffelt. Ich werde jetzt keinen Zauberspruch wirken, der mich dann Karten ziehen lässt. Das ist wichtig. Man darf natürlich nicht in den Bereich kommen, wo man dann bescheißt, unabsichtlich. Aber wenn man jetzt nur Sachen hat, die einem Dinge auf die Hand suchen, zum Beispiel irgendwelche Fetchlands oder aufs Feld oder sonst wohin, und da wird nichts gezogen, kann man auch sagen, ja, ich mache das jetzt alles und dann suche ich mir das raus und hier spiele damit und mische danach weiter. Also wenn ich jetzt mit meinem Zug zum Beispiel fertig bin. Das würde gehen, aber da muss man halt wissen, ob man vorhat, noch zu ziehen. Aber um manche Sachen, das ist auch wichtig, bei Abkürzungen kommt man halt nicht rum.
Ehrlich gesagt, also mich persönlich würde das jetzt nicht stören, wenn es wirklich einfach nur ein normaler Draw-Spell ist, wenn diese Person quasi ihre 4 Shuffle-Effekte macht, alle Karten aus der Bibliothek holt, dann einmal shuffelt und dann zieht, anstatt zwischendrin. Ja. Das ist was, wo ich jetzt persönlich einfach sage, so, ja, okay, es macht vielleicht einen ganz kleinen Unterschied dafür, für die Wahrscheinlichkeit, ob du die Karten sonst gezogen hättest, die du dir jetzt getutert hast. Aber der ist für mich persönlich so vernachlässigbar in so einem Casual-Kontext von Commander, wo es wirklich letztlich um nicht wirklich was geht, außer um den Spaß, dass ich da jetzt nicht ein Problem damit hätte, wenn man jetzt dann auch teilweise so abkürzt, dass es nicht 1000 Millionen % ganz sauber ist, sondern dann eher auf den Speed geht. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
Das kann man ja auch, sind wir wieder bei Freddy, das kann man einfach fragen. Also wenn man jetzt in der CEDH-Runde ist, ist die Antwort wahrscheinlich nein und es ist auch absolut richtig so. Wenn man in einer sehr korrekten Casual-Runde ist, vielleicht auch. wenn man einfach jetzt nur sagt, wir trinken Bier und spielen, go for it. Aber muss man halt fragen.
Ja.
Jetzt wäre die letzte Frage, ob man an seinem Deckbau vielleicht noch was ändern kann, um schon, sag ich mal, im Deck das anzulegen, dass man sich ein paar so Zeitfresser vielleicht irgendwie sparen kann.
Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich gibt's eine Sache, die ich denke, ist extrem unterschätzt und viele Leute verlieren sogar Prozentpunkte damit und spielen langsamer. Das hat mit den Tutoren zu tun. Zum Beispiel, ich spiele einen Mystical Tutor und dann kommt erstmal die Frage, auf was tutor ich? Und ich würde euch dazu animieren, wenn ihr Tutoren spielt, habt einen Default. Dann müsst ihr nicht immer das ganze Deck 2-3 Mal durchschauen, was ist jetzt genau die beste Karte von meinen 3 Counterspells, wenn ich einen Counterspell brauche. Habt eine Karte, die ihr wisst, die ist stark, sei es jetzt hat eure glücklich gezogene Mana Drain, Sublime Epiphany für was, aber habt schon mal im Vornherein, wenn ihr die Karte zieht, ein Ziel im Gedanken. Und wenn es nicht das Optimale ist, ist es teilweise besser, weil ihr habt euch schon, weil ihr, was nämlich eure Default-Karte ist, da habt ihr euch nämlich schon mal Gedanken gemacht und weswegen. Und wenn man halt das ganze Deck durchschaut, versteht man es manchmal gar nicht so. Ah ja, genau, wieso habe ich mir Mana Drain nochmal als Default ausgesucht? Ach ja, stimmt, mein Commander hat etwa eine aktivierte Fähigkeit. Die Colorless. Ah, und dann kann ich das damit machen.
Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ein Kumpel hat mal Muddle the Mixture transmuted, um sich was rauszusuchen damit, in so einem Notfall.
Was macht anstelle Muddle einfach the Mixture mit Muddle, für Leute, die es nicht kennen?
Genau, Muddle the Mixture ist ein Counterspell für 3 Mana, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau, man kann, er kostet 2 blau, also ganz klassische Counterspell-Farben, kann nur Instants und Sorceries treffen. Und er hat halt Transmute, das heißt, man kann die Karte abwerfen und dann eine andere Karte mit dem gleichen Mana-Wert suchen, also 2. Und in der besagten Situation hat der Freund dann eben nach einem Counterspell gesucht. Das war so. Es ist ihm dann danach auch aufgefallen, dass er gerade versucht, ein Instant- oder Sorcery-Spell mit einem Transmute auf einen anderen Counterspell zu lösen, indem er einen Counterspell dafür hergibt.
Na gut, aber vielleicht das ist halt ein Counterspell das, gewesen, der alles countert kann und nicht nur Instants und Sorceries. Aber ja, natürlich.
Stimmt, aber in dem Fall war es halt nicht nötig, aber ich musste dran denken, weil Freddy das gerade gesagt hat, wenn man jetzt an seinen Default denkt, dann wäre zum einen müsste man halt bei Muddle the Mixture halt ein Default haben, was man transmuten möchte. Und dann sollte es vielleicht kein Counterspell sein, der genau das countert, was ich jetzt auch mit Muddle the Mixture countern könnte. Aber da muss man sich halt vorher Gedanken machen.
Also das eine ist, kenne dein Deck. Das andere ist, was ich jetzt noch einbringen würde zum Schluss, wirklich beim Deckbauen, zumindest mache ich es so klar, natürlich, es gibt manche Strategien, die brauchen halt einfach länger als andere. So, das ist einfach so. Also es ist einfach, Ghoul Aggro macht meistens schnellere Züge als Azorius Cantrips oder sowas in der Art. Und das ist auch okay. Man darf auch ein Deck spielen, das per se ein bisschen längere Züge macht. Das ist voll in Ordnung. Die können dann einfach schneller werden, wenn man sie öfter gemacht hat. Und trotzdem gibt's manche Karten, die ich persönlich einfach mittlerweile nicht mehr in meinen Decks spiele, weil sie zum einen zeitlich so viel brauchen und zum anderen aber auch einfach rein von dem, was sie machen. Also eine Karte, die mich ständig meine Bibliothek durchsuchen lässt, meint man, also es gibt schon Karten, wo sich das lohnt, aber manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Oder sowas wie, ach Gott, wie heißt nochmal, Cathar's Crusade, das weiße Enchantment,
ja, den hab ich auch 3
und 2 weiße. Und jedes Mal, wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegen alle anderen Kreaturen, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Das ist zum einen, wenn du irgendwie so 10, 20 Kreaturen an Bord liegen hast, unglaublich viel Zeit, die drauf geht, einfach überall diese Marken draufzulegen. Und zum Zweiten musst du die ganze Zeit dann den Überblick behalten, okay, wie viel haben die jetzt? Und dann musst du immer wieder hochziehen, okay, also ich habe jetzt hier eine 11-11, eine 8-8, eine 7-7. Und dann fragen dich die anderen, selbst wenn du es weißt, dann fragen dich die anderen Leute, okay, aber wie stark ist jetzt dein Board? Und dann erzählst du wieder alles auf. Also da geht einfach viel Zeit darauf drauf, dass diese eine Karte unnötig kompliziert ist. Und sie ist zwar gut für 5 Mana, aber ich glaube, wir haben hier alle schon mal irgendwann an irgendeinem Punkt im Podcast gesagt, dass wir sie genau aus diesem Grund nicht mehr spielen, weil sie so anstrengend einfach ist. Und das ist dann so eine simple Karte, die kann man verzichten. Man kann einen vergleichbaren Anthem-Effekt reinbauen, der auch sehr gut alle Karten bufft, die man an Bord hat, und hat sich auf eine simple Art und Weise einfach Zeit gespart und hat eben dann, ja, ist ein bisschen schneller.
Also Fritz, ich möchte hier echt nicht unterstellt bekommen, dass ich jemals gesagt habe, dass Karthas Crusade eine gute Karte ist.
Ja, aber du hast schon mal gesagt, dass du sie nicht spielst, weil sie erbsenzählermäßig ist. Ich habe nicht gesagt,
Sie ist zusätzlich eher zu erbsenzählermäßig dazu, dass ich denke, dass es keine gute Karte ist.
Also das ist quasi, das ist nur ein Punkt in der Freddy-Anklageliste gegen Karthas Crusade.
Die ist lang.
Ich habe auch, also dazu nur noch von mir ist auch das im Grunde nochmal, Fritz hat ja auch gesagt, es ist okay, wenn man solche Decks spielt, finde ich auch vollkommen okay. Ich habe für mich selber festgestellt, vielleicht ist es hilfreich als Denkanstoß, es gibt Decks, die sind lustiger im Deckbau, als sie zu spielen. Mein Joyra-Deck zum Beispiel, das zu bauen, war ein Riesenspaß. Ich saß da eine ganze Nacht wie dieser Typ mit diesen Zahlen-Meme, saß ich da und habe meine Mana-Kurve aufs Genaueste ausgearbeitet und dann habe ich mich gefreut, dass ich hier noch optimieren kann und da habe ich noch kein einziges Mal gespielt, noch nicht mal gegoldfischt. Es war einfach nur unglaublich schön, dieses Deck zu bauen, weil man so viele Möglichkeiten hat und so viele Theorien da drum bauen kann und dann, wenn man spielt, stellt man halt fest, ja, vielleicht ist das einfach, also entweder es macht einem Spaß, dann Checkbot, cool, oder man stellt fest, ich hatte sehr viel Spaß beim Deckbau, aber halt nicht beim Spielen oder so mittelmäßig. Da muss man einfach mal gucken. Ich glaube auch, dass man da mit der Commander-Erfahrung irgendwann mal hinkommt. Man wird es immer wieder erleben, dass ein Deck spaßiger sich anhört, als es sich spielt. Aber gerade bei den Decks, wo man sehr viel Brain reinstecken muss, ist, glaube ich, auch einfach manchmal cool, das Deck zu bauen. Und dann sagt man, ja, ihr seid meine Versuchskaninchen, danach zerlege ich es wieder.
Also ich meine, zumindest kann man das sagen, wenn man. Aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache.
Denke ich schon. Und tatsächlich etwas, was ich paradoxerweise immer wieder sehe, spielt Wincons, habt Wincons in euren Deck. So oft habe ich schon Decks gesehen, die eine Karte haben und wenn die gecountert wird oder zerstört, dann müssen die erst einmal 20 Runden schauen, bevor sie wieder eine Chance haben zu gewinnen. Ein Drachendeck hat coole Drachen und hat vielleicht einen Dragonstorm und hat was anderes. Ein Agro-Deck, ein Elfendeck sollte nicht nur einen Overrun spielen. Die können mehrere spielen, weil ihr habt eh immer 20 Elfen. Es muss nicht unbedingt der eine sein. Ihr glaubt mir. Sei es ein Triumph of the Hordes, ein Overwhelming Stampede oder einen, Gott, wie heißt der, Craterhoof Behemoth. Ihr müsst euch nicht entscheiden zwischen den drei. Wenn ihr Elfen spielt, seid ihr eh schon Arschlöcher. Und, und ihr könnt einfach alle drei spielen.
Genau. Ja, das sind doch schöne Worte für den Schluss. Ich glaube, wir haben auch eine interessante Karte der Woche dabei zum Thema Drachen. Kann aber auch sein, dass eine andere ist. Ich bin gespannt, Freddy. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir einen kleinen Shoutout zu machen. Und zwar gibt es einen absoluten kleinen Ehrenmann da draußen. Der MTG MFG hat uns schon wieder eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Das letzte Mal haben wir ihn zum Geburtstag gratuliert. Diesmal hat er einfach nur so eine normale Gratulation, würde ich schon sagen, Bewertung hinterlassen, ist jetzt 13 Jahre alt, also fetter Shoutout an dich, MTG MFG da draußen. Und wenn ihr anderen kleinen Ehrenmänner und Ehrenfrauen und Ehrenleute da draußen Lust habt, auch einen Shoutout zu bekommen, dann könnt ihr auf Apple Podcasts uns eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr einfach ganz ohne euren Namen in die Öffentlichkeit pusten zu wollen, uns supporten wollt, dann könnt ihr uns einen Shoutout und eine Bewertung hinterlassen auf Spotify, falls ihr da den Podcast hört. Da freuen wir uns auch immer. Und natürlich liken und subscriben, wenn ihr jetzt auf YouTube seid und uns vielleicht einen kleinen Kommentar da lassen, da unten bezüglich Zeitdauer und was ihr so haltet von langen Spielzügen, wie ihr das macht, was vielleicht eure Lieblings-Shortcuts und Abkürzungen in Magic sind. Und
welche Decks eure Major Offender sind, was das angeht. Das interessiert mich nämlich auch, ob man da so die üblichen Verdächtigen rauskristallisieren kann.
Und ansonsten natürlich findet ihr uns auch auf Twitter und all diesen anderen schönen Social-Media-Plattformen, Instagram und so weiter und so fort. Überall einfach nach dem Commander Kompass suchen. Und auf Discord gibt's uns natürlich auch. Für alle, die uns noch nicht kennen, die sind da natürlich insbesondere willkommen, weil da auch dann schöne Spiele passieren und eine Boxing-Liga teilweise bald mal wieder stattfindet und so weiter und so fort. Aber jetzt, Freddy, bin ich gespannt, was die Karte der Woche ist.
Ja, ich musste mich entscheiden zwischen Blitz und Aufblitzen. Und ich habe mich jetzt für Aufblitzen entschieden. Und das ist eine Karte, die vielleicht erstmal, während ich sie vorlese, schwach erscheint. Das ist der Bogarden Hellkite. 6 und 2 rot, also 8 CMC für ein Flash, also Aufblitzen, Flying, Drachen mit 5-5, der, wenn er das Spielfeld betritt, dann verteilt er 5 Schaden, die man aufteilen kann, wie man möchte, auf alle Ziele, die man möchte. Also kann ich 5 auf 1 schießen, 4 auf 1 und 1 Schaden an eine Person. Je nachdem, wie es ist. Ich habe einfach 5 freie Schaden zu verteilen. Ich habe schon angedeutet, weswegen die Karte eigentlich ein bisschen so den Ruf, schlechten Ruf hat, weil es ist halt 8 Mana. Das ist richtig teuer, aber tatsächlich ist diese Karte immer so unglaublich spielverändernd, wenn sie das Spielfeld betritt. Diese 5 Schaden wirken so mickrig erst. Aber tatsächlich, im Endstep den rein zu flashen und dann 5 Schaden zu machen, das sind 10 Schaden, die aus dem Nichts kommen. Theoretisch. Das kann ein Win klauen. Das ist auf Instant Speed möglich. Es ist eine Kreatur, die zum Beispiel von Muddle the Mixture nicht gecountert werden kann oder negate. Weil es gibt ja trotzdem durchaus diese ganzen Counter-Spells, die diese Art von Removal machen können. In ein Stack-Spiel komme ich soweit auf die 8 Mana oftmals und das ist ein tatsächlicher spielentscheidender Zug. Und ich denke nie, er macht so viel, wie er tatsächlich macht. Ich spiele ihn selbst und bin jedes Mal überrascht, wie viel Wins mir die Karte einkassiert.
Ja, ich find's interessant. Also ich weiß nicht, ob du mich komplett gesold hast. Ich find den ja auch cool, den Bogarden Hellkite. Weil er so ein OG-Drache auch irgendwie ist, irgendwie so ein bisschen ikonisch auch, finde ich. Und ich mag auch den Effekt. Und was man, glaube ich, auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist, dass man diese 5 Schaden aufteilen kann, wie man möchte. Also man kann auch ein paar kleine 1-1-Utility-Viecher damit weghauen und noch irgendwie einen Commander mit 2-2. Das ist ziemlich viel wert. 8 Mana sind halt schon 8 Mana. Aber was ich sehr geil am Bogarden Hellkite finde, ist, dass er definitiv ordentlich das Gym gehittet hat. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich die Artwork sehe. Der hat so absolut die Drachenbrustkorbmuskulatur des Jahrtausends.
Ja.
Und da allein gibt's auf jeden Fall Respekt dafür von mir.
Also der kostet halt unglaublich viel Mana, aber die wahrscheinlich, also das ist halt immer die Frage, wo taucht er denn auf? Der Bogarden Hellkite wird wahrscheinlich in einem Drachendeck auftauchen oder in einem roten Burn-Deck. Bei dem einen ist der Preis egal, weil so viel mehr Schaden raushauen kann. Bei dem anderen wird man wahrscheinlich nie die ganzen 8 Mana bezahlen. Also nehme ich jetzt einfach mal so an, wenn ich jetzt so hier mein Goblin gehören, die Optionen auskundschaften lasse. Aber sonst, wie ihr beide schon gesagt habt, also die Möglichkeit, dass man, weil Flash auf den Stack gehen kann natürlich, kann man auch mal sagen, okay, in deiner Combo ist diese eine Kreatur für 3-3 oder ein 2 für 1-1 vielleicht wichtig. Und boom, sind sie weg. Und damit rechnen eben Leute üblicherweise nicht. Und es gibt auch nicht so viele Zaubersprüche. Also gerade Single Removal ist halt, wie der Name sagt, Single Target Removal. Das heißt, ich könnte die eine Sache jetzt auf dem Stack wegschießen oder müsste halt 3 Zaubersprüche dafür verwenden. Und das kann der Bogarden Hellkite theoretisch gesehen alles auf einmal, auch wenn man sagen muss, Ich glaube, es ist so eine 50-50-Chance immer, ob man den wirklich gewinnbringend einsetzen kann, aber dafür ist er auch einfach, finde ich, cool genug, dass man es riskiert.
Das Coole ist, dass es mittlerweile so viele Drachen-Commander gibt, die sehr, sehr gut mit ETBs synergieren, also Drachen-Tribal insgesamt. Ne? Dieser neueste, der zum Beispiel deine Drachen immer klont, also immer kopiert als Spells schon, ist halt geil damit. Und dann ist durchaus auch glaube ich, nicht untypisch, dass Drachendecks auch in den richtigen Farben sind, um so ein bisschen mit ETB und Flash und Flicker-Shenanigans zu arbeiten. Trotzdem kostet er halt 8 Mana, aber das Problem an dem ist so ein bisschen so, der ETB ist cool, der 5-5 fliegende Body ist dann meistens mehr so nice to have. Der ist dann oft
irgendwie... Finde ich gar nicht.
Findest du nicht? Ich finde ihn so ein bisschen klein fast schon wieder.
Ja, er ist klein, aber 5-5 Flying, wenn er eben auf Flash kommt, kann er eben auch noch zum Beispiel was in der Luft fressen, während man angegriffen wird, während er den Schaden verteilt. Dann kommt er zurück und hat diese 5 Schaden. Und du bist in Rot, die temporäre Copy-Spells haben, die diese Twin Flames und andere Möglichkeiten dafür, wie die andere Karte, die ich nicht genommen habe, haben, um dann eben Kopien daraus zu machen. Magda kann aus allen 5 Treasures immer einen Bokarden-Hellkite auf Instant Speed auf Ability rausholen. Stimmt. Er kann revived werden, er kann gesneak-attacked werden. Ich caste den viel zu oft, für dass er 8 Mana ist, und bin jedes Mal davon überzeugt.
Ich meine, er ist natürlich cool, wenn
auch
du...
Auch das in die Kommentare bitte. Probiert es aus und dann schreibt uns rein, ob Freddy euch in die Irre geführt hat.
Er ist natürlich vor allem dann cool, wenn du ihn in einem Torbrand-Deck spielst und auf jeweils 5 Targets 1 Schaden machst und dann überall die 2 Schaden obendrauf bekommst. Da rechnet sich das dann durchaus.
Das ist auch gut in Torbrand. In Torbrand ist er eh MVP. Ihr Aber Lieben, ich habe tatsächlich in 3 Decks mittlerweile.
Ihr lieben MVPs, ich würde sagen, nächste Woche in alter Frische. Da draußen bleibt ihr hoffentlich geschmeidig und gesund. Ich bin gerade Corona-positiv zum ersten Mal, seit die Pandemie angefangen hat. Aber trotzdem erscheint der Kompass wie immer jede Woche. Und nächste Woche wird es wieder wundervoll.
Macht's gut und reist nicht unvorbereitet in das Land, wo der Bogarden Hellkite lebt.
Ich versuche gerade herauszufinden, ob das eine Referenz war oder einfach generell gute Idee.
Brauchst du nicht noch irgendwie jetzt zum Schluss für Sign-Off wieder irgendwas mit Cheese oder mit Käse oder so, Freddy?
Nee, aber ich gehe mir vielleicht 2 kleine Ratten holen.
Interesting.
Ich habe kein Auto. Ich habe gerade kein Auto.
kleine Fact-Drops am Ende der aktuellen Folge. Wir sehen uns nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Ciao.